Hallo, hier sind Sharonda und Ivy und ihr hört Schwesterplanet.
Hallo!
Hallo, willkommen zurück bei Schwesterplanet.
Mit Sharonda
und Ivy. Heute reden wir um die umstritten wird es jetzt auch nicht mehr.
Letztens sind es krass.
Aber ja, viel geguckt, ehrlich gesagt.
Und darüber diskutierte.
Ja, genau. Viel diskutierte Serie. Euphoria.
Euphoria.
Das hat mir eingefallen. Klassik. Ja, wir hatten
angekündigt, ne?
Ja, wir hatten es angekündigt. Wir hatten ja auch kurz einmal das angetouched bei dem
Sex-Topic.
Und ja, wir haben es beide durchgesuchtet. Und wer kommt nicht umhin? Wir kommen nicht umhin, darüber zu sprechen.
Es gibt viel zu erzählen. Ich meine, die Diskurse hören auch nicht mehr irgendwie auf. Ich habe das Gefühl, so auf Instagram, bestimmt Twitter und TikTok und YouTube sind da halt immer irgendwelche Video-Essays oder so kleine Essays über
Euphoria.
Ja. Über den Plot, also über die Story, aber halt auch über die Hintergründe und wer vor allem mit wem im Disput ist oder Streitereien hat oder sonstige Sachen.
Genau, nichts davon ist bestätigt, aber ja, man munkelt.
Genau, wo fangen wir an?
Genau, das ist das Ding. Meine Frage ist,
okay,
ich meine, es ist ganz klar, dass Euphoria von einer Serie handelt, die Teenager depicted, die jede Menge Drogen nehmen und Sex haben. Müssen wir das noch bequatschen oder ist es klar, dass das an sich schon kontrovers ist?
Ich glaube, das können wir so ein bisschen anreißen, weil viele sagen, und das ist halt mir auch aufgefallen, als ich damals, weil ich habe Euphoria auch ein Jahr später geguckt, also während im ersten Lockdown 2020 und Euphoria kam, glaube ich, 2019 raus. Ja. Und mir ist halt dann auch mir aufgefallen, aber darüber wurde auch viel gesprochen, nach dem Motto Skins walked so Euphoria could run.
Basically. Yeah. Definitiv.
Und als ich von Euphoria gehört habe, dachte ich so, okay, vielleicht so eine Americanized Version of Skins.
Ja, ich meine, es gab ja auch sogar ein American Skins, was ein krasser Flop war.
Das habe ich auch geguckt damals.
Ich habe 2 Folgen geguckt.
Eine Katastrophe war das.
So
aber
disgraceful.
Genau, fangen wir vielleicht damit an, um was geht es in Euphoria. Mhm. Vielleicht ganz kurz die Charaktere nur anreißen, so ein bisschen den Plot so klar machen und dann können wir so
deep diven, also für die Leute, die Euphoria nicht kennen oder nicht geguckt haben.
Spoiler.
Also naja, hier noch nicht, aber geht um eine Serie, die in einer Kleinstadt in Kalifornien spielt und sich hauptsächlich um Rue dreht. Rue ist ein Teenage Girl, das drogenabhängig ist, also wirklich severely drogenabhängig, aber sie selbst das irgendwie nicht so ganz ernst nimmt gefühlt. Diese Drogensucht ist entstanden damals, als sie mit 7 oder so ins Krankenhaus musste und sie Drogen in das Kind reingepumpt haben, wo ich mir denke, was ist da falsch? Muss America sein, anywho, und wurde intensiviert, als ihr Vater an Krebs stirbt.
Genau, es ist noch vielleicht zu erwähnen, dass Rue mentale Hardships hat und so anxiety-ridden zum Beispiel und dass sie auch schon, es wurde halt in der ersten Staffel auch gesagt, dass sie halt so ganz viel damit zu kämpfen hatte. Der Frage, was ist mit mir nicht richtig? Irgendwas stimmt auch nicht mit mir.
Genau. Rue ist auch ein bisschen die Erzählerin der Serie, der Geschichte. Also in der ersten Staffel besonders wird jeder Charakter einmal vorgestellt in einer Folge, so ein bisschen in so einer Charakter-designated Folge, wie es ja auch bei Skins sehr war. Bloß, dass es bei Skins immer aus der Perspektive der Charaktere war und nicht aus Rues mehr oder weniger Perspektive. Wobei aber die Leute in sehr tiefen man sieht schon einen tiefen Einblick zu jedem Charakter selbst, wenn Rue das erzählt. Genau, du hast eben die Hauptcharaktere. Jules, Maddie, Cassie, Cat. Maddie, Cassie, Cat sind so ein bisschen eine Dreierklicke. Lexi, die Schwester von
Cassie.
Die so ein bisschen abseits ist, eher unscheinbar, shy und ihr Ding macht. Du hast Nate, den Ja, also der Nate, der Freund von Maddie und auch so der Schul-Football-Star, ja, neben McKay, der ein Jahr älter ist als alle und kurz vom Abschluss steht. Mhm. So, und okay, auch möglicherweise ein College-Scholarship fürs Football kriegt. Mhm, das war's, ne? Nee, und dann gibt's noch auf Ruths Freundschaftsseite gibt's Faz. Faz ist ein bisschen älter und verkauft Drogen, sein Job einfach, ja.
Aber die haben halt natürlich einen Convenience Store, also wie, genau, so einen Spätkauf. Mhm. Und das ist so, also im Hintergrund sind natürlich die Drogen, aber
ja, also, genau, er hat einen Spätkauf. Genau. Er hat einen Spätkauf und er steht jetzt nicht an der Straße und verkauft Drogen. Er ist in einem Drogenring eigentlich, genau, sozusagen. Er ist einer, also er ist nicht der Chef, aber er ist einer der Leute, die das bekommen und dann,
wie wissen, aus, die
sie im Haus verkaufen, ja, I guess. Du, ich bin
Drogenfachbegriffe, da bin, ja, ich raus.
Ashtray, sein kleiner Bruder, der ist in der ersten Staffel, weiß nicht,
11, 12,
aber der Typ ist ein kleiner, wow, crazy boy, ja. Kleiner, ja,
anyhow. Tätowiert.
Tätowiert im Gesicht. Also ist schon ein bisschen funny. Es klingt auch ein bisschen abwegig, glaube ich, wenn man es hört und nicht kennt, aber ja, das, mhm, sind die Hauptcharaktere. Genau. Du hast noch Ruths Mutter und ihre Schwester, aber die sind nicht so plotintensiv.
Und die, also Euphoria ist eine von Sam Levinson geschriebene, produzierte
und regierte,
regierte Serie. Und ich glaube, ja, soweit ich weiß, schreibt er auch sie komplett allein.
Ja, ja, ohne Sinn.
Wo ich der Meinung bin, ein Writer's Room wird auf jeden Fall, ja, jetzt für die dritte Staffel, ja, ganz nötig, ganz dringend sein, weil gebraucht. Die zweite war ein Mess. Ja. Was den Plot angeht. Mhm. Aber darüber reden wir auch gleich kurz noch. Und ich weiß nicht, wie es bei Euphoria ist. Wir hatten auch in der Sex-Episode darüber gesprochen, ob da Menschen sind, die vielleicht auch irgendwie Consent Coordinator sind.
Genau,
oder
genau. Weil die Sex-Szenen auch ganz schön schon rough sein, ja, können. Manchmal.
Und dafür, dass, ich meine, wir sind erwachsen. Ja? Ja, wir, ja, sind, ich meine, zu Skins-Zeiten waren wir in etwa so alt wie die Charaktere. Also ich war so alt, aber wir waren, ja, beide so in etwa so alt wie die Charaktere. Also wir waren Teenager, als wir das gesehen haben. Das
die, die Leute, die es gespielt haben, waren auch
Teenager. Genau, die waren auch Teenager. Ja. Und jetzt sind es halt erwachsene Menschen, die halt Teenager darstellen. Mhm. Und wir gucken das als Erwachsene. Ja, also wir, ja, gucken uns, klar, so.
Und man muss auch ganz ehrlich
in
eine sagen,
Schule, basically, und in, genau, Kiddies.
Und ich würde aber sagen, dass die Zielgruppe auch nicht Teenager sind,
nee, definitiv,
sondern eher
nicht,
junge 20er.
Genau.
Wobei natürlich keiner Teenager davon abhält, das anzugucken.
Genau.
So, ne? Ich meine, wenn du einen HBO Max-Account hast, ist ein HBO Max-Account.
Genau.
Und ich würde jetzt auch nicht sagen, don't show it to the youth, aber es muss eine Untergrenze geben, denke ich.
Ja, das stimmt. Weil ich meine, die große Frage ist halt, das kam ja sofort auch mit der Serie auf, als die ersten Folgen ausgestrahlt wurden, ist es eine Glorifizierung von Drogen oder, ja, nicht? Mann. Und was ist deine Meinung dazu?
Meine Meinung ist eher, ich tendiere eher zu nein. Mhm. Ich verstehe aber die Concerns, warum man sagt, also Mina Lee, die, das ist eine Mode-YouTuberin, die hat jetzt auch vor kurzem ein Video über Euphoria veröffentlicht und meinte, dass sie schon sagen will, dass es tendenziell eine Glorifizierung ist, weil die anderen Girls ja auch zum Teil Drogen nehmen und die gar keine Konsequenzen daraus haben, außer Rue. Ich meine, dadurch, dass Rue eben dieser Focal Point ist und richtig doll struggelt, kann ich nicht zu 100% sagen, ja, genau, es wird nur verharmlos, weil Rue ist wirklich am Ende. So.
Ja.
Aber ja, natürlich ist es so ein bisschen Quatsch, dass nur eine irgendwie da so hart am struggeln ist.
Ja, also ob das Quatsch ist, dass nur eine,
ja, okay, das stimmt,
ist eine andere, also stimmt, weiß ich nicht unbedingt, aber ja, ich denke auch so, dass es ist schon richtig und irgendwie wichtig, darüber zu sprechen, ob es nun irgendwie sowas ist und auch irgendwie ein Augenmerk darauf zu haben und zu schauen so ein bisschen. Das ist halt eh grundsätzlich wichtig. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt der Meinung, dass es Drogen so krass glorifiziert, weil Rue ist hart am Struggle.
Ja, ja, genau.
Rue sieht nicht aus wie die anderen, als wären sie aus einem Musikvideo entsprungen.
Und es wird auch immer thematisiert, dass wenn Rue so weitermacht, dann stirbt sie.
Stimmt, genau.
Das steht außer Frage.
Und es ist halt für alle Charaktere auch etwas, das sie wissen und worüber sie ja auch sprechen und sagen, oh mein Gott, you're still on drugs, you're still doing drugs.
Und vielleicht dadurch auch vorsichtiger sein. Also ja, vielleicht macht es doch
Ich meine, und ne, keine Ahnung, die meisten Menschen haben als Jugendliche dann ein paar Drogen probiert oder so. Das fängt bestimmt dann mit Kiffen an. Und bei einem ging es dann irgendwie weiter in andere Sachen und dann für die anderen halt nicht. Also,
ja, ja, das stimmt schon.
Ob es jetzt tatsächlich zum Leben gehört, Ahnung. Ne? Ja, ich würde vielleicht sagen, eher nicht. Ja. Aber,
weil I don't know what this generation is doing. Keine Ahnung,
so. Da bin ich komplett raus.
Also ich weiß nur, dass es bei uns nicht wirklich so war. Also da gab es immer so, glaube ich, Einzelkandidaten, die so ein bisschen extrem waren und schon mit 14 im Berghain rumlungerten, so, aber die meisten Leute in meinem Jahrgang waren richtige, also in Anführungsstrichen Spielzünder. Wir hatten unsere Hauspartys. Natürlich war Alkohol besonders gegen Ende des Abis ein Thema, aber da waren die meisten auch schon volljährig.
Ja, und ja, ich meine, es ist auch, vielleicht nicht unbedingt in Berlin, aber es ist grundsätzlich ein bisschen härter, schwerer an harte Drogen zu kommen. In Berlin vielleicht jetzt nicht mehr so. Aber ich meine, Alkohol stellt ja auch manchmal ein viel größeres Problem dar. Es ist so easy, accessible. Und so wie gesoffen wird, also allein in ganz Deutschland, Scheunpartys auf dem Land und solche Sachen,
die Landkids,
die liegen da irgendwelchen Feldern, wachen in Feldern auf. So. Ja. Also das ist schon, darüber wird nie gesprochen. Und sind dann nur so die Drogen, die Alkohol ist auch eine harte Droge.
Genau, und eine ganz gefährliche Droge. Dann kommen die Dinge sind mit 20 so, ja, ich feiere nicht mehr, wie du feierst nicht mehr. Ja, ich habe schon so,
ich habe mit 14 angefangen. Ich soll
mit 20 anfangen. Was ist los mit dir?
Okay.
Ja, aber genau. Also ich, wie gesagt, das ist mein Standpunkt zu Glorification or no. Ist so ein bisschen zwiegespalten, aber tendenziell eher nein.
Ja, weil ich meine, wenn ich schon drüber nachdenke, also dann finde ich schon, dass Skins es ein bisschen eher glorifiziert hat. Also
ja,
also ich meine, in dem Alter, als ich mir Skins angeguckt habe, war ich jetzt nicht so, mein Gott, ich muss jetzt Drogen probieren oder so, oder ich muss jetzt rumbumsen oder so, das war jetzt nicht. Da ist halt keine Verbindung zu mir. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass sich andere gedacht haben, boah, so hart will ich schon feiern.
Auf jeden Fall. Skins hat eine ganze Generation, würde ich sagen, auch geprägt.
Deswegen. Ja, und ich meine, die waren halt auch so jung, die SchauspielerInnen. Und das hat man ja auch gesehen. Die sahen aus wie die gespielten Charaktere, also das Alter entsprechend. Deswegen.
Was ich aber finde, hat Euphoria auch gut hingekriegt. Guckt niemand an und denkt mir, Brooding hat 20.
Das stimmt.
Klar sagen viele das bei Jacob Elordi, aber Jacob Elordi ist Anfang 20, als Euphoria angefangen hat, war er 20 oder so. Er kann nichts dafür, dass er aussieht wie ein erwachsener Mann.
Ja, deswegen. Keine Ahnung. Ja, ja.
So, ja.
Okay. Dann, I don't know, sollen wir erstmal über den Plot sprechen?
Sure.
Vielleicht? Okay. Ist jetzt so ein bisschen schwierig, so über die erste Staffel zu reden, weil die zweite Staffel ist halt so, ist nicht so lange her, ist gerade zu Ende gegangen. Aber keine Ahnung, wir erzählen vielleicht mal so ein bisschen.
Ja. Ich würde auch sagen, für die erste Staffel vielleicht kurz und knackig.
Ja, also was mir an der ersten Staffel auf jeden Fall gefallen hat, war halt so die Introduction, also wie die Charaktere ganz alle vorgestellt wurden und dass jede Person, die halt irgendwie wichtig war oder ein Hauptcharakter ist, eine Folge bekommen hat und wir auch ein bisschen was über die Hintergründe erfahren haben. Ich finde es halt schade, dass in der zweiten Staffel das total verloren geht, dass es halt nicht mehr so wirklich war, eine Person kriegt wirklich ihre komplett eigene Folge, bis auf Cal. Also bei Cal war das voll krass, wo ich dachte, so hätten die auch ein bisschen... So, die hätten Cal und Jacob, nicht Jacob, Cal und Nate. Sie? Ist mir unwichtig. Da hätten die vielleicht so eine Doppelgeschichte machen müssen, dass irgendwie beide Storys, weil da auch Parallelen anscheinend sind. So.
Ja.
Aber ja, in der ersten Staffel, was passiert? Rue wird vorgestellt, erzählt von ihrem Leben, wie sie zu Drogen gekommen ist, was sie halt irgendwie auch ein bisschen bewegt oder eher nicht bewegt. Und dass halt der Tod ihres Vaters ihr immer noch sehr, sehr nahe geht und wirklich an ihr zerrt. Und dann trifft sie halt auf Jules. Und Jules ist eine neue Schülerin, die neu in die Stadt auch zieht. Und Jules ist so wie, keine Ahnung, sie sieht aus wie Sailor Moon oder so. So. Lange blonde Haare, hat immer so pastellfarbene Kleidung an, viel plated.
Ja.
Röcke. Sind es karierte Röcke?
Natürlich.
Faltenröcke?
Falten, ja.
Hat immer Faltenröcke oder hauptsächlich Faltenröcke an und ist so total positiv gestimmt und alles ist toll und bla bla bla. Ich meine, im Laufe der Story wird es halt alles immer ein bisschen so düsterer und das geht ihr dann halt auch nah und so. Aber auf jeden Fall treffen die sich, die freunden sich eigentlich so, so schnell an und Rue ist einfach direkt hin und weg und basically verliebt. Und ja, Cat, Maddie und Cassie sind halt so die Dreierklicke, die haben halt, glaube ich, noch eine andere Person dabei und machen so ihr Ding und Maddie und Nate sind zusammen und Maddie und Nate sind halt auch so die, wie Popular Kids mäßig, so das Paar der Schule und Maddie ist, und Maddie und Cassie sind Cheerleader, Nate, wie Ivy schon gesagt hat, ist Footballstar und ja, die treffen sich halt immer wieder durch Partys, aber auch durch die Schule und die sind irgendwie mehr oder weniger befreundet und oder, also befreundet und irgendwie nicht.
Ja, ja, also in der ersten Staffel würde ich sagen, sind es nur Cassie, Maddie und Kat, die befreundet sind. Und Rue fällt eigentlich aus der Dynamik raus, obviously, weil die mit ganz anderen Dingen beschäftigt und Jules ist neu. Und ich würde sagen, Jules, das kam wirklich erst sehr spät. Aber ja, Jules' Introduction fängt eigentlich, also man sieht Jules, glaube ich, zum ersten Mal, wie sie in einem Motel ist mit Cal, dem Vater von Nate.
Ein erwachsener
Mann.
Mitte 40-jähriger Mann.
Und ja, sie ihm halt
eine bläst.
Ja, also sexuelle, sagt man.
Fellatio.
Ja, Mann, das meine ich jetzt nicht. Aber gut, ist also sie wird dafür bezahlt.
Nee, gibt ihr Geld?
Warum trifft sie sich? Macht sie aber nur zum Spaß?
Nein, die treffen sich, weil die sich auf einer App oder so kennengelernt haben. Und dann ist sie da hingegangen und dann haben die Sex. Und er nimmt sie auf, aber sie weiß nichts davon. Und es ist halt so sein Ding. Er trifft sie, er ist ein verheirateter Mann, hat drei Söhne.
Sie weiß auch nicht, dass es Nates Vater ist.
Und er, also ja, genau.
In die Stadt.
Und er ist eigentlich ein offiziell für alle anderen ein Hetero-Mann.
Ja, und vor allen Dingen ein bisschen so der Town, nicht der Town-Hero, aber er ist so, man kennt ihn in der Community. Ja. Man weiß, wer er ist, man weiß, wie er auftritt, eben dieses typisch männliche, maskuline, patriarchal Zeugs, ne?
Ja, genau.
Aber ja, er nimmt sie heimlich auf und
bewahrt halt die Aufnahme. Also er brennt das auf CD oder sowas und hat dann halt irgendwie so eine Kiste oder so in seiner Schublade und da sind alle CDs oder alle Aufnahmen von den Menschen, mit denen er Sex hat. Und das ist so sein Ding, dass er sich mit Männern trifft und mit Transfrauen trifft und Sex mit ihnen hat und die alle aufnimmt. Es gibt einige, die davon wissen, also die halt auch irgendwie in die Kamera geschaut haben oder sowas. Es ist halt auch alles sehr, sehr explizit, ne? Man sieht das halt dann auch, also ein paar Dinge sieht man dann auch. Ich fand die Sexszene, ich finde Jules Introduction fing mit dieser Sexszene an, das war mir sehr heftig.
Ja, ja, die war ein bisschen krass, aber also abgesehen davon jetzt in diesem Zuge, Jules ist ein Trans-Girl.
Ja, ein Trans-Mädchen, ja. Stimmt, weil sie ist nicht erwachsen.
Genau, ja, sie ist nicht erwachsen, ja. Ich weiß, Hunter Schaefer ist halt erwachsen. Ja. Also Jules ist ein Trans-Mädchen, das aus, glaube ich, aus der Großstadt sogar hergezogen ist, in die kleinere. Ja. Und in ihrer Storyline ist zum Beispiel das Ding, dass sie halt mit ihrem Vater weggezogen ist und die Mutter woanders lebt, weil die Mutter damals, Conversion Therapy, aber sie hat Jules einweisen lassen in eine Psychiatrie, weil sie der Meinung war, dass Jules, dass es nicht ihre Identität ist und dass Jules eine psychische Krankheit hat. Und der Vater hat sie halt aus dieser Environment genommen, as he should. Genau, die sind dann dahin gezogen, sie lernt alle kennen. Dann hast du, wie gesagt, die Dynamik zwischen Cat, Cassie und Maddie, wie Shona schon gesagt hat, Maddie und Cassie sind die Cheerleaderin, popular, bla bla bla. Und Cat ist so ein bisschen deren fat friend.
So ne? Fugly bisschen, friend eigentlich.
Ja, ja, und ist so ein bisschen, ich will nicht sagen direkt butt of the joke, aber man kann schon in diesem Kontext darüber denken, ehrlich gesagt.
Es gibt auch dieses Wort, davon gab es auch einen Film, Duff. Designated Fat Friend.
Genau.
Und Cat nimmt so diese Rolle ein. Cat ist halt auch zuerst so ein bisschen schüchterner, ein bisschen zurückhaltender, hat eine Brille und so, zieht sich halt immer meistens in Jeans und irgendwelchen Tops, kurzen Tops an. Also jetzt nicht Crop-Tops, aber T-Shirts so an. Und dann
wie Teenage-Girl sieht sie aus.
Und dann entdeckt sie halt irgendwann ihre Sex. Und sie ist halt noch Jungfrau.
Ja.
Jungfrau in Anführungszeichen. Ja. Sie hat noch keinen penetrativen Sex.
Und es
Sex
ist
gehabt.
Immer so, ich glaube, sie hatte gar nichts in der Richtung.
Ach so, sie hatte gar keinen Sex und nicht geküsst.
Sie hat keinen Sex bisher gehabt.
Okay.
Ich glaube, sie hat geküsst, aber küssen ist kein Sex. I'm sorry, können wir einen guten Stopp machen.
Okay, und auf jeden Fall sagen dann die anderen so: Mein Gott, du musst jetzt endlich mal ficken, basically, mach jetzt mal. Und dann sind die halt alle auf einer Party und dann wird sie, schläft sie dann mit einem, zweien, was war das?
Schläft nicht mehr, sie zieht ihren Top auf jeden Fall.
Sie hat Sex aus. Und wird aufgenommen. Und dann ist es doch im Internet.
Oh.
Genau.
Damn,
sie hat Sex mit einem Typen. Her. Der eine nimmt es auf, weil die haben da irgendwas geplottet. Yeah. Das stellen sie ins Internet und sie ist nicht wirklich erkennbar. Also wenn aber man sie gemunkelt. Kennt und so, es wird gemunkelt, dass sie es ist, mhm. genau. Also die Silhouette spricht ja. halt einfach für Kat.
Und das bringt ihr sie auf die Idee, das als sein Business zu machen, basically.
Als Minderjährige.
Was ja schon dadurch höchst problematisch so ist. Genau, so Onlyfans-mäßig. Und guckt halt, also sie verschleiert ihre Identität, du siehst nie ihr Gesicht, sie trägt eine Maske an. Es fängt an mit Füßen erstmal und dann wird sie aber immer more suggestive vor der Kamera, aber hat immer eine Maske an.
Bekommt halt immer Geld.
Genau, kriegt Geld, sind hauptsächlich obviously die alte Säcke, die ihr zugucken. Und ja, sie für sie ist es so ein Moment, in ihre Sexualität zu steppen. Ich persönlich denke, dass es auf jeden Fall fehlgeleitet war sehr, und ist, sehr, definitiv. Sehr. Also das kann man, also I'm sorry, da streite ich nicht drum. Aber sie denkt so, also sie kommt halt von diesem kompletten Innocence zu diesem, ich bin eine Sexbombe, kommt in die Schule mit Latexklamotten und so.
So plötzlich so wie Femme Fatale. Genau,
fatal, so scheiß auf Männer und so ein Zeug. Also sie hat Sex mit denen, aber ist dann so, ja, fick dich, verpiss dich danach. Und das ist, ja.
Ganz kurz, weil das ist das Ding und was halt auch wo ich auch sage, I agree, das ist total fehlgeleitet. Weil das Ding ist, in der Serie wird es die ganze Zeit so dargestellt, so nach dem Motto, sie ist jetzt in ihre Sexualität gesteppt und ist ja total, ich meine, ne, von Innocence, wie es immer dargestellt wird, zu so total femme fatale, Sex mit wem ich will und so. Und dann hat sie halt Sex mit den Typen und schläft dann zum Beispiel mit einem, den sie als junges Mädel richtig cool fand und der ist schon lange nicht mehr in der Schule.
Ja, Mann,
die haben Sex irgendwo hinten in so einer Ecke und dann steht sie so auf und er fragt so, ja, bist du gekommen? Und sie sagt so, nein. Und lächelt und geht so davon.
Und kommt sich richtig so, empowered yeah. vor und so. Aber ich finde, die Serie macht einen guten Job, dass, also man hat nicht das Gefühl, dass das
glorifiziert ist.
Ja. Das ist wirklich eine Depiction of a girl, was denkt, dass sie jetzt ihre Sexual Liberation hat, aber eigentlich so sich eigentlich immer noch fragt, wer sie ist eigentlich.
Genau,
so,
ne? Und deswegen ist, und das darauf, auf was ich hinaus wollte, war, dass dann das auch zu den Diskursen über Hookup-Culture führt. Mhm. Was ist Hookup-Culture und was bringt es vor allem Frauen, die mit Männern Sex haben? Mhm. Weil egal, ob du sagst, okay, ich bin total liberated dadurch, dass ich Sex habe und so, wenn du jetzt zum Beispiel, nicht, dass das Endgoal unbedingt einen Orgasmus hast, aber wenn dein Sex zum Beispiel kein gutes Erlebnis war mit einem Typen oder so, er hat ja trotzdem das bekommen, was er wollte. Mhm. Zwar Sex mit dir und er ist gekommen. Mhm. Und du hast nichts davon. Du hast Sex mit ihm gehabt, du bist nicht gekommen, es war mehr oder weniger schlecht und dann gehst du nach Hause und dann bist du aber sexual liberated von was? Von nix. Mhm. Deswegen ist Hookup-Culture ist nicht liberating, weil was kriegen wir davon, mit Männern zu schlafen, die uns nichts geben, die uns nicht zurückgeben. Mhm. Und ich meine, ja, in der Serie wurde es jetzt nicht unbedingt so als dargestellt, als wäre es so total toll, was sie jetzt gemacht hat und dass jetzt alle Mädchen und Frauen so in ihre Sexualität steppen sollen. Aber es war jetzt auch nicht, dass ich so krass damit auseinandergesetzt wurde. Und ich glaube nicht, dass ich, wenn ich es als 15-Jährige sehen würde, denken würde, oh, ist nicht so toll. Weil ich würde, glaube ich, mehr darauf achten, so, mein Gott, sie ist jetzt selbstbewusst, sie zieht an, was sie will, sie geht durch die Gänge und alle gucken ihr hinterher, weil sie anders aussieht, weil
ich finde aber ist. Schon, dass die Auseinandersetzung war für mich persönlich da, weil klar, zweite Staffel ist nochmal ein anderes Ding, aber dann kommt halt Ethan ins Bild und ich glaube, Kat checkt dann dadurch auch, weil dann denkt sie zwischendurch auch, dass Ethan irgendwie so ein Arsch ist und irgendeinen Scheiß macht und dann ist sie ja scheiß auch zu ihm und so. Und ich würde schon sagen, dass Kat merkt, dass das Quatsch war, was sie da macht. Also ja. Ich finde nicht, dass es so dargestellt wird, als ob es, also ich, keine Ahnung, ich frage mich nur, was man denn hätte machen können, ohne dass es ein educational piece wird.
Also. Ja, okay, das ist aber das Problem mit den Serien, dass sie dann so
also ich finde, PC, irgendwo muss
PSA-mäßig werden, wo man so denkt, so, okay, das kann man auch anders einfach vermitteln.
Ja.
Aber weiß ich nicht. Ich meine, das mit Ethan ist ja auch so, dass sie dann mit ihm zusammengekommen ist und er hat sich entpuppt oder für sie entpuppt, dass er eigentlich ein toller Typ ist und so. Und dann wird er halt boring.
Ja.
Sie finden ihn boring.
Genau.
Und ich finde, es ist okay, dass sie ihn boring
findet. Ja, voll. Und aber die Auseinandersetzung kommt erst in der zweiten Staffel.
Genau, aber ich weiß nicht, ob sich da genug damit auseinandergesetzt wurde, dass sie ihn boring findet und das ist okay, dass sie, weil sie hat ein Problem damit, dass sie ihn boring findet, weil sie denkt die ganze Zeit, ich muss ihn gut finden, weil er mich gut behandelt. Und nicht, er ist nett, es ist nicht das unbedingt, was ich will.
Voll.
Ich habe was anderes verdient oder ich will was anderes.
Genau.
Dieses Ding von, ich will auch was anderes.
Ja.
Und ich meine, man kann das aus der Sicht sehen von wegen, ja, irgendwie wenn so grundsätzlich Frauen, die Jungs oder nicht Jungs, Frauen, die Männer daten und mit ihnen Sex haben. Aber dann gibt es halt auch einen Unterschied zwischen fetten Frauen, die halt Männer daten. Mhm. Weil das Ding ist halt, als fette Frau musst du halt immer dich glücklich schätzen, mhm. dass eine Person nett Voll. Zu dir ist. Und vor allem, wenn du dann Zweifel hast, zu sagen, naja, er ist ja wenigstens nett.
Mhm.
Und ich weiß nicht, ob die Auseinandersetzung so weit gekommen ist, dass man das wirklich dargestellt wurde, vermittelt wurde, dass sie sagt, ja, er ist nett, aber er ist nicht das, was ich will. Und deswegen suche ich mir was okay. anderes. Weil dann hat sie auch noch so dieses dumme Rumlügen mit dem,
das war, ah, ich habe ja, einen
Brain-Tumor, war dann so...
Das war a little bit too much auf jeden Fall. Sagen, aber ich
verstehe, dass alles ein Prozess ist und sie lernt es auch. Ich meine, sie ist ein Teenager. So. Ja, ich meine, ich bin eine erwachsene Frau, was soll sie mir jetzt vermitteln, genau. wenn ich das jetzt alles schon durchgemacht habe und so.
Auf der anderen Seite finde ich aber, also auch da, also über Cat-Screen-Time kann man definitiv streiten, das ist was ganz anderes. Aber ich finde, sie hat ja auch dann mit Maddie drüber gesprochen und Maddie meinte zu ihr auch so, ey, nur weil er nett zu dir ist, heißt es nicht, dass es das ist, was du jetzt gerade willst. Ne?
Ja, okay, das stimmt.
Also klar, es wurde jetzt nicht alles groß gemacht.
Aber ihre Storyline wurde ja auch gestrichen,
basically. Ja, so. Genau. Und es gibt 8 Folgen in einem Ding und so. Ich finde dafür,
das ist aber nicht sauer.
Für mich ist es schon gut angekommen, weil ich Cat keinen Vorwurf gemacht habe, dass sie keinen Bock mehr auf Ethan hatte. Weil ich finde auch, die haben es gut gemacht, dass Ethan wirkte einfach irgendwann richtig boring einfach.
Ja, wirklich.
Boring, also...
Schnarchnasenmäßig.
Genau. Boah. Überhaupt Damn. Nicht geschätzt dich glücklich das. Es gibt genug Leute, die exciting sind und gute Menschen sind. Cat braucht da überhaupt nicht zu bleiben, so. Gibt natürlich auch sicherlich genug Leute, die waren so, ja, ist gut, die bla bla bla. So, das, was ich hauptsächlich gesehen habe zumindest, aber es liegt ja natürlich auch dran, was ich konsumiere, ist so... Es ist vollkommen in Ordnung, wenn du keinen Bock mehr auf ihn hast, aber erzähl ihm doch nicht, dass du ein Brain-Tumor hast. Was geht da ab?
Ja,
da gebe ich Sam die Schuld.
Das war zu viel. Das immer, ja, okay, gut, dann ist das Writing. Das stimmt. Ja. Nee, es ist immer nur das Writing, weil er fühlt ja die Story.
Ja, ja. Also hauptsächlich. Manchmal sind es doch die Charaktere, die Hirnsinne sind, weil sie Hirnsinne sein sollen.
Nee. Okay, gut, aber es ist trotzdem gewritten.
Ja, natürlich ist gewritten, aber dann brauchen wir ja gar nichts mehr zu gucken, wenn man jetzt sich darauf fokussiert.
Ja, okay. Also, okay, jetzt sind wir so ein bisschen durcheinander, aber es ist ganz gut. Ich glaube, wir machen das jetzt einfach so, dass wir über eine Person reden und dann gehen wir über beide Staffeln. Dann gehen wir über beide Staffeln, weil genau, ich meine, was macht keinen Sinn, die erste Staffel und dann die zweite Staffel zu erklären. Also, wenn ich es geguckt habe, habe ich es geguckt.
Ja. Wer jetzt nächstes?
Achso, ich dachte, du sagst mir, wer als nächstes ist, weil ich würde gerne über Cassie sprechen.
Ja, yeah, sure.
Okay, because this was a mess.
Damn, it was a mess.
It was a mess.
Und das Ding ist, also wie gesagt, bei mir ist auch schon sehr lange her, dass ich Euphoria 1 geguckt habe. Ne? Sehr lange. Ich bei dir auch, aber bei mir ist wirklich viel länger her, ja. Und deswegen fallen mir manche Plots nicht mehr so gut ein.
Das Ding mit Cassie ist, sie war zuerst mit McKay.
Mhm.
Und die waren ja nicht wirklich zusammen. Die waren zusammen, aber die waren nicht wirklich zusammen. Er war, weil das Ding ist, McKay hat sich ja ein bisschen für sie auch geschämt, weil sie genau. Das war so die Whore, oder alle sehen sie so als Whore. Und er wollte nicht offiziell, er wollte offiziell mit ihr zusammen sein, aber er wollte es auch nicht, weil die Jungs dann immer gesagt haben, oh, deine Schlampe kommt.
Mhm.
Und vor allem Nate war ja auch so, der das total getrieben hat. Ja?
Das war der.
Und deswegen würde ich sagen, die waren zusammen, aber irgendwie auch nicht zusammen. Und deswegen hat sie ja darunter voll gelitten, weil sie wollte geclaimed werden. Das ist ja ihr auch das, was sie treibt. Das ist ihre Motivation im Leben, geliebt zu werden von Männern. Und wirklich durch und durch geliebt zu werden. Und dafür gibt sie ja auch alles.
Krank.
Und das haben wir in der zweiten Staffel ja nochmal richtig gesehen, was sie alles dafür gibt.
Wow.
Und sie war ja auch schwanger in der ersten Staffel von McKay und hat dann ja auch abgetrieben und so. Und ich glaube, er wollte ja auch, dass sie...
Ja, er wollte es nicht. Ja, genau.
Und auf jeden Fall, ich meine, jetzt zur ersten Staffel brauchen wir jetzt nicht mehr so viel sagen, das ist so Cassie. Cassie und Lexi sind ja Geschwister und Cassie ist halt diejenige, die vor allem von der Mutter so als die Schöne, vor allem als sie in die Pubertät kam, in ihre Reife getreten ist, ihre Brüste sehr groß halt zwar, also auch, und dann meinte die Mutter, ja, das sind richtige Glocken, damit wirst du die Männer nur noch anlocken und so, und du bist so schön, und die Mutter war immer so, du bist so schön, und das hat ja Lexi auch mitbekommen, und Lexi ist dann halt eher so die zurückgehaltene, die mehr so booksmart sein wollte, sich mehr um die Schule und das, was sie lernen will und lernen muss, konzentriert hat und auch ein bisschen more preppy ist, also auch und matured ist, sie ist halt auch dadurch reifer geworden, weil der Vater ist basically abgehauen, also die Eltern haben sich gestritten, getrennt und der Vater kam dann immer wieder mal, hat sich um die Kinder gekümmert und dann kam er immer weniger. Der Vater ist auch alkoholerkrankt, ist Alkoholiker und hat da auch selber ganz viele Probleme. Und Cassie hat richtig hart drunter gelitten. Mhm. Und Lexi hat irgendwann gesagt, so okay, ich muss damit umgehen. Und Cassie konnte niemals konnte nie richtig damit umgehen und das ist halt diese Daddy-Issues. Genau, und deshalb sucht sie natürlich nach Validation bei Männern und dass sie halt durch und durch von einem Mann geliebt wird. Und jetzt in der zweiten Staffel, und das ist halt so, was so ein bisschen für den Plot weird fand, war auch, das hat mich auch direkt gestört, dass zwischen Nate und Cassie was ging.
Das war es
nicht. Weil Nate, also nicht, dass er sie nicht mochte, aber Nate hat die ganze Zeit gesagt, sie ist eine Hure.
Ja, ja.
Die ganze Zeit, was willst du mit dieser Hure, bla bla, sie ist dumm, solche Sachen, sie tut nichts für mich und so.
Ich glaube, vielleicht, also ich, das ist das Ding, ich finde, es hätte etwas geben können, was Sinn gemacht hätte, wenn es ein bisschen dadurch motiviert gewesen wäre, wenn er Maddie eins auswischen wollte.
Genau.
Aber das wurde nicht established. Das wurde nicht
und deswegen macht es so gar keinen Sinn.
Und ich habe das, wie gesagt, aber das war ja auch der Vorteil für Sam, glaube ich, dadurch, dass die erste Staffel 2,5 Jahre zurücklag und keiner sich mehr erinnern konnte, einfach dass Nate sie nicht mochte, war es so, okay, let's go. Ich habe es einfach geschluckt,
weil später war es so. Ja, der fand sie so gar nicht so gut. Ne. Und dann war das mir so. Und vor allem, wenn da jetzt nicht irgendwie wirklich so ein richtig krasses Versteckspiel daraus gemacht wird, weil er eigentlich mit Maddie ist oder irgendwie was. Weil das haben die dann auch versucht, so ein bisschen mit einzuführen, weil er sich ja wieder mit Maddie getroffen hat. Aber seine Motivation war eigentlich dann auch nur, die CD zurückzubekommen, die Maddie geklaut hat.
Ja.
Weil Maddie hatte die Aufnahme von Jules und Cal.
Genau,
weil Nate es ihm dann ihr erzählt hat oder sowas.
Ja, kann sein, keine Ahnung.
Und deswegen habe ich es halt nicht verstanden. Dann war es halt die ganze. Und das Ding ist nicht nur, dass Nate was mit Cassie hatte, sondern dass es auch irgendwie dargestellt wurde, als wäre er so richtig krass in sie verliebt.
Ja.
Und das habe ich nicht verstanden.
Dazu muss man ja auch sagen, dass Nate einfach ein bisschen, I don't know, er ist ein bisschen geschädigt, aber das kann ich nicht sagen. So,
aber das hätte doch gut, viel mehr Sinn gemacht dazwischen. Also nicht, dass hätte zwischen Nate und Jules was sein müssen, aber die Storyline mehr oder den Plot mehr zu nähren. Das, weißt du, weil wir sind in der ersten Staffel damit rausgegangen, dass zwischen Nate und Jules was war, also über...
Ja, aber wir sind schon eher rausgegangen, da war schon klar, dass da ein Hass ist, basically.
Aber, so ein, ja, genau, da ist ein Hass, das ist vorbei. Ich meine auch nicht, dass sie sich annähern und zusammenkommen, auf gar, wenn die zusammenkommen oder so, wenn da irgendwas sein soll, ich werde ausrasten. Weil, warum jedes Mal ist jemand mit seinem Bulli zusammen? Ade, warum? Das macht keinen Sinn.
Teenagers.
Und ich hasse das.
Ich mag es auch nicht. Sex Education, ich mag es überhaupt nicht. Aber es ist.
Weil heißt es, alle marginalized people, die von irgendwelchen privilegierten Missgeburten gebullied werden, die sollen denn mit denen zusammenkommen oder was?
Das heißt es nicht.
Und das ist aber das, was immer überall dargestellt wird. Ich will das nicht sehen.
Ich will es nicht. Du, we shall see. Vielleicht, wie der mal ja schon gesagt hat, vielleicht in da eine Cordiality.
Genau, weil ich meine, Nate muss sich damit auseinandersetzen, was ist er?
Ja.
Was ist er? Ist er schwul? Ist er queer? Was ist er? Das muss er sich all damit jetzt auseinandersetzen irgendwie und irgendwo. Und es kam ja auch in der zweiten Staffel gar nicht vor. Aber er war plötzlich mit Cassie zusammen, hat sich dann eine Ehe mit Schwangerschaft und all das vorgestellt. Ich dachte mir so, hä?
Aber das ist mein Ding. Ich persönlich glaube nicht, dass also das, glaube ich, Platz bei Nate für Queerness, aber ich glaube nicht, dass, also mich hat dieser Aspekt nicht gestört, weil zumindest vom Gucken her denke ich, Nate hat ganz andere Probleme, als sich mit seiner Sexualität aktiv auseinanderzusetzen. Und das fand ich halt, das habe ich sehr gefühlt, was Teen Moore dazu gesagt hatte. Hast du das Video gesehen? Genau, dass eben Nate so krass geschädigt ist von dem, ist, dass er sexually stunted ist, dass er sexuell zurückgeblieben ist dadurch.
Ja, das stimmt.
Und diese Konversation, wie er sich als nächstes, also über welche Sexualität er sich liberated, erstmal noch gar kein Thema wirklich ist, sondern dass er sich überhaupt erstmal von diesem Trauma mit seinem Vater
liberaten kann. Okay, ich meine auch nicht, dass er sich, ich habe mir jetzt nicht gewünscht für die zweite Staffel, dass er sich sexuell liberated und dann am Ende sagt, ich bin schwul oder so.
Ja,
okay. Das habe ich nicht erwartet.
Okay.
Aber dass ich meine nur, dass von der Storyline her, vom Plot mehr da hätte passieren müssen, wo es da irgendwie so ein bisschen darum geht, sich damit auseinanderzusetzen. Nicht, dass er so introspektivmäßig so mit sich auseinandersetzt, aber dass er so von außen Impulse gibt.
Ja, ja.
Weil das ist halt ein ganz großes Problem. Mhm. Und plötzlich kommt es aber dann am Ende des Theaterstücks, so von wegen, Nate ist homo und basically, und wir wissen alle, die ganze Schule weiß davon.
Ja.
Und das meine ich. Wäre da vorher schon ein bisschen mehr vorangegangen, Storyline-mäßig, dann hätte ich es auch am Ende ein bisschen mehr verstanden, aber es war dann so, ah, komm, wir erinnern die Leute nochmal, dass Nate vielleicht schwul sein könnte. Mhm. So kam es mir so ein bisschen vor, das meine ich.
Aha. Ja,
Ja, ich kann es anders sehen.
Nee, ich merke aber auch, dass du mehr vom Writing-Standpoint guckst und ich gucke mehr vom Plot.
Ja, ach so.
Also, ist ja, was ja, ja in stimmt. Ordnung ist, ne? Aber deswegen glaube ich,
sind aber wir da sehr... Aber der Plot hat mir halt nicht, hat
dir nicht dieses so viel Mal gegeben,
ne? Ja, sehr wenig Sinn. Also, ja. War sehr messy.
Mhm. Es war auch all krass over messy. The place. Kann ich gar nicht abstreiten.
Was ist mit dem Suitcase? Wo ist, sind die 10.000 okay, Dollar?
Da,
Flush down the toilet?
Da bin ich bei dir. Warum ist sie hat nicht gesagt, in Menschenhandel?
Sie hat gesagt... Ja, sie hat gesagt, wenn du mein Geld nicht bringst, weil sie meinte, ich bringe dein Geld. Sie meinte, wenn du mein Geld nicht bringst, dann verkaufe ich dich.
Anders.
Warum ist sie noch nicht da?
Vor allen Dingen hatte die Frau sie schon in der Klatsche.
Ja, und du bist abgehauen. Warum sucht die sich nicht?
I stayed sober for the rest of... Was? Aber wirst du for nicht rest gesucht of the year. Von einem Bogenring?
Es macht keinen Sinn. Und vor allem, sie weiß deinen ganzen Namen. Sie weiß, du heißt Ruby Bennett.
Mhm.
Sie weiß, wo du wohnst. Mhm. Sie weiß alles.
Sie weiß alles. Sie kann einfach jemanden vorbeischicken. Hallo. Klopf, klopf.
Die können einfach die Mutter zur Seite schieben und einfach Ru nehmen.
Ja. Die können das ganze Haus, den ganzen Place abschuten und sie mitnehmen, literally. So. Das ist wirklich, das war enttäuschend ein bisschen. Weil das macht keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. 10.000 Dollar Drug Money.
Was in ihrem Koffer noch so im Fahrrad.
Geh noch zum Dingens damit.
Dein eigenes Stash.
Es macht keinen Sinn. Einfach halt ihr eigenes Stash. Was dachte du?
Was
gar nichts, weil sie ihr Plan war, noch mehr Drogen zu nehmen, weil man muss von vornherein gar nicht fragen, was Ru dachte. Sie dachte Drogen.
Ja, sie dachte Drogen, so. Bestimmt. Das stimmt. Und ich meine, ich kenne keine drogenabhängige Menschen, hatte ich noch nie die Begegnung mit. Deswegen kann ich die Motivation natürlich nicht nachvollziehen. Mhm. Und deswegen kann ich natürlich auch aus keinem Standpoint, von keinem Standpoint aus irgendwie meine Meinung dazu bilden. Mhm. Weil sich auch mit Drogen süchtig zu sein und vor allem so krass, ist halt einfach heftig. Ja.
So. Was ich aber auch mochte, ist, dass sie sozusagen dieses Thema wieder zurückgebracht haben. Klar, es ist von Anfang an klar, Ru ist unser Hauptcharakter, die severely drogenabhängig ist. Aber du hattest in der ersten Staffel eine Folge, wo sie eben diesen Ausraster hat mit ihrer Mutter und so. Und du hast es nochmal in der zweiten Staffel. Und ich mochte eben ein bisschen dieses Motiv, dass es einfach, also so traurig es ist, aber dass es wiederkehrt, so, ne? Dass besonders in ihrem Alter, mit ihren Struggles und mit ihrem View on Life, dass es klar war, dass das nochmal in der Form genauso passiert oder noch schlimmer.
So, vor allem auch dieses inner Turmoil, dieses Ding von I hate myself too.
Ja.
Und das fand ich krass. Ja. Also Zendaya war in her acting back. Mhm. Wirklich.
Du hast nicht die Special-Folge geguckt.
Nee, ich habe die nie gefunden, deswegen.
Die haben halt, also dass sie mit Ali und die quatschen 45 Minuten, 60 Minuten. Und da geht es eigentlich darum, dass Ru gar kein Will to Live hat. So. Natürlich macht sie sich dann keine Gedanken, ob 10.000 Dollar Drogenmoney weg sind. Hauptsache sie hat die ingested, bevor sie geht, so, weißt du? Und das finde ich halt spannend. Und vor allen Dingen auch kam nochmal das Thema auf mit irgendjemand meinte in einem Video, warum jetzt zum 3000. Mal gezeigt wird, dass Ru noch unter dem Tod suffert, so, aber das Girl ist severely drogenabhängig deswegen.
Und ja, genau, das ist ein wichtiges Thema dafür. Ja, eines der großen Gründe, weshalb.
Genau, und sie sagt in dieser Special-Folge so, ja, also weil Ali redet von seinem Glauben und so und sie sagt so, ja, fuck this shit, weil welchen Grund hat es denn jetzt, dass mein Vater tot ist?
Genau.
Deswegen hat es den Grund, warum braucht die Erde mich jetzt noch?
Ja.
Also, ne? Das fand ich halt auch spannend.
Aber gut, also das, was interessant war und worüber auch viel gesprochen wurde, war halt auch zwischen die, nicht unbedingt die Beziehung zwischen Ru und Cassie, aber die Depiction of Ru und Cassie als zwei Mädchen, die ihre Väter verloren haben. Und bei der einen ist der Vater tot und bei der anderen ist der Vater einfach weg.
Mhm.
Und wie beide damit umgehen. Und ich fand es halt auch, weil vorher wurde schon darüber gesprochen und dann in der, ich glaube es war, ich weiß nicht, ja, der letzteren Folgen, sechste Folge, glaube ich, wurde dann darüber gesprochen. Also hat Cassie dann auch gesagt so, ja, look at Ru und so, ich bin wenigstens besser weggekommen, ich bin nicht drogenabhängig und so eine Sachen. Aber es ist halt interessant zu sehen, welche Abhängigkeiten beide entwickelt haben. Die eine hat als Coping-Mechanism Drogen gewählt und die andere hat aber ultimative Liebe, das Chasen nach ultimativer Liebe gewählt. Und so wie Cassie sich jetzt auch die zweite Staffel lang benommen hat, haben wir auch gesehen, wie krass sie daran hängt, eine Person zu haben, die sie, dass sie alles nicht macht. Sie hat sich komplett verändert für einen Mann, damit er da ist. Mhm. Oh mein Gott. Mhm.
Das ist krank. Und ich habe auch einfach, ich hatte wirklich zero Mitgefühl mit Cass. Ich konnte sie gar nicht mehr ernst nehmen. Es wurde von Folge zu Folge schlimmer. Am Anfang war es noch so ein bisschen, oh damn. Und oh Girl, was machst du? Weil irgendwann dachte ich so, komm Maddie, hau ihr in die Fresse. Das war wirklich, ich weiß, ist vielleicht gemein, an empathetic angefuck. In dem Moment war ich so.
Ich muss sagen, ich habe auch keine. Da muss ich auch sagen, bin ich auch eher empathielos so. Ja. Weil, Girl,
zu vor allen Dingen müssen wir das uns auch ein bisschen zu. Das ist eine Serie. Ja, wir reden nicht von. Das sind fiktive Charakter, let's be.
Aber to what extent?
To what extent? Du siehst aus wie deine beste Freundin jetzt und bist mit ihrem Ex-Freund zusammen.
They were not together!
Are you sure that he does not want your bestie?
Das war so krass. Und deswegen ist es halt auch schade, dass, sag ich mal, vor allem weil Maddie auch in der letzten Staffel eine eigene Folge bekommt. Mhm. Maddie ist einfach komplett untergegangen.
Ja, Mann.
Maddie war Spicy Latina in der Serie. Ist total, weil es wäre so interessant gewesen, daraus so ein Triangel-Ding zu machen und auch aus wirklich Maddies Gefühle. Mhm. Weil Maddie hat ja auch, als die dann zu bei Cassie zu Hause waren und sie dann die Treppen hochgerannt sind, an der Tür gesagt, du warst meine beste Freundin. Es geht mir um unsere Freundschaft. Ja. Und es wäre voll schön gewesen, hätte es nochmal eine Folge dazu gegeben, wie Maddie sich fühlt, vor allem, was ihr diese Freundschaft bedeutet. Ich meine, es kam dann halt über den Theaterstück. Bitte?
Hat ja auch ein bisschen mit Minka Kelly darüber gesprochen.
Genau, und es kam halt auch im Theaterstück dann natürlich krass hervor, was für eine enge Bindung sie hatten und weil da waren ja auch Parallelen und so und Maddie hat ja auch bei Cassie und Lexi geschlafen tagelang und die Mutter hatte die aufgenommen und da haben sie halt noch mehr ihr Bond aufgebaut und es wäre halt voll interessant zu sehen, wie es Maddie damit geht, wie sie damit tatsächlich umgeht.
Ja.
Außer jetzt hier so ein paar Sprinkler, die wir halt gesehen haben.
Mhm.
Und das fand ich auf halt jeden sehr, Fall. Sehr, sehr traurig.
Das war
traurig.
Schade. Ja, auf jeden Fall.
Was soll das sein? Du hast irgendwas mit K.
Was du jetzt gerade, was du mich was fragen?
Nee, wo kannst du gleich über Nate reden?
Oder ja, ich wollte Nate oder Cal. Who do you... Ich würde sagen, reden wir über Cal, damit wir erstmal ein Bild von Cal machen können, um Nate zu nachvollziehen zu können.
Okay.
So gut es geht.
Oh, so gut, ja, genau, weil es ist schade.
Also Cal ist, wie gesagt, der Vater von Nate. Nate hat auch noch einen Bruder. Die sind halt Happy Family, Frau, Mutter, Nate Vater.
Sind die zu viel oder zu dritt? Nee, Nate hat noch zwei Brüder.
Hat er nicht nur einen Bruder?
Nein, er hat diesen älteren, er hat noch einen jüngeren. Auf dem Foto war nämlich ein jüngerer und ein älterer.
Der ist irrelevant.
Aber der jüngere ist einfach nicht da.
Let's pretend he's irrelevant. Vielleicht wurde er auch für die zweite Staffel deleted. Sam Levinson.
Basically.
Anyhow. Genau, Cal ist eben dieser Familienvater, der einen average Job hat, also higher average Job hat und so und auch relativ viel für seine Familie tut, wo du manchmal denkst, beruhige dich so. Also eigentlich musst du deine Kinder auch mal accountable haben, aber er ist halt der typische weiße amerikanische Vater, der alles entschuldigt, was seine Kinder falsch machen. Mhm. Wie man in der ersten Staffel vorhin ihn gesehen hat, als er eben als Nate zum Beispiel Maddie gewirkt hat und die einen Plot sich überlegt haben, es auf jemand anders zu schieben. Nate war hauptsächlich derjenige mit dem Plot, aber anyhow, Kerl hat es unterzeichnet. Ja, Mann.
Oh mein Gott,
das sogar, Jules war sogar auch mit reingezogen worden. Und Jules hat sogar ausgesagt. Ganz wilder Plot. Dazu kommen wir bei Nate.
Oh mein Gott!
Ja,
vergessen.
Ja. Auf jeden Fall, Cal hat, wie gesagt, also bei Cal ist das Problem, man kann es fast nicht sexuelle Orientierung nennen. Ich würde es einen komischen Kink-Fetisch nennen, weil er eben schwule Männer und Transfrauen ausnutzt, in meiner Meinung nach. Und ich aber glaube, dass es eigentlich anfing damit, dass er. Also er ist eigentlich schwul, glaube ich. Ja. Beziehungsweise er ist queer.
Er ist bi.
Aber er hat es so krass suppressed, dass er daraus fast ein Kink entwickelt hat. Und wie gesagt, er nimmt die Leute auf, ohne deren Wissen. Und also es ist all kinds of wrong. Ne? Und Nate findet es heraus in einem sehr jungen Alter.
Mit er ist 10 oder 11, ja.
Genau. Unnötig. Also allein das Pornos sehen in dem Alter und ich kann mich noch an meine Grundschulzeit erinnern, das war, glaube ich, waren die 11 oder 12, als die zum ersten Mal Pornos mitgebracht war, so, entschuldige mal, aber deinen eigenen Vater zu sehen, reicht, stopp, aus.
Und zu sehen, dass auch ein Geheimnis ist.
Genau.
Und das ist auch, dass es nicht mit Cis-Frauen ist oder so. Mhm. Oder ich meine, es ist ja schon schlimm genug, seinen Vater zu sehen, der deine Mutter betrügt mit einer anderen Frau zum Beispiel. Mhm. Aber zu sehen, dass er irgendwas Verstecktes, suppressed ist von deinem Vater und du siehst in den einen Teil deines Vaters, den er vor allen anderen geheim hält und du bist 10.
Ja. Och. Krank. Es gibt in der zweiten Staffel eine kleine Backstory zu Cal. Was heißt klein? Eine ganze Folge. Er fährt betrunken durch die Stadt, was auch immer. Aber die Folge fängt damit an, dass Cal eben in seinen jungen Jahren seinen Ring gemacht hat. Anywho. Ja, Ring. Ist Nate Wrestler. Ringer? Nee, Nate ist...
Baseball. Mit B aber auch. Was? Nicht Baseball.
Macht der nicht Football?
Football, sorry. Mit B. I'm sorry.
Anywho. sein Vater ist aspiring Ringer und er ist mit seinem besten Freund und sein bester Freund und er, die entdecken jetzt Mädels und haben Freundinnen und er hat so viel, richtig viel Sex. Aber es war, also bevor er seine Freundin kennengelernt hat, hast du schon so ein bisschen eine Tension zwischen ihm und seinem besten Freund gemerkt. Aber dann trifft er halt seine jetzige Frau, die bumsen tagtäglich gefühlt, weil junge Männer das entdecken, I guess, und junge, also überhaupt Teenager bumsen zum ersten Mal entdecken und es geht halt zu Ende, die Schulzeit geht zu Ende und die zwei Freunde, also die zwei Kerl und sein bester Freund, die gehen in eine Bar. Es ist eine Schwulenbar,
Ja, das entpuppt sich dann als Schwulenbar.
Ah, okay. Ich glaube, die wussten
es
nicht, dass
es regnet und dann sind
die Unterschlupf rein, finden. Aber war wahrscheinlich convenient, weil die dann halt miteinander tanzen, so erstmal lachen und so und dann knutschen sie. So, und das, also da war schon von vornherein nicht nur von Kerls Seite eine Tension, sondern auch von seinem besten Freund und es wurde nie ausgesprochen, aber jetzt hatten sie diesen Moment. Mhm. Und Kerl dachte sich so, ja, ich gehe jetzt zum College
und
ich kann mein Leben freileben und mich wirklich meine Sexualität vernünftig und healthy exploren. Und dann kriegt er einen Anruf am nächsten Tag von seiner Freundin, ich bin schwanger und damit fängt sein abgefucktes Leben
ihn abgefucktes Leben, genau.
Und in seiner Folge siehst du ihn, wie er da betrunken durch die Straßen fährt. Er geht nochmal in dieselbe schwulen Bar und alle sind mega irritiert von ihm, weil er Leute umarmt, aber basically schüttelt und kämpft und mit den Ringen will.
Und sich dann auszieht und plötzlich
Ring, als ob es sein bester Freund wäre. Und dann sind die so, nee, verpiss dich. Und dann kommt er nach Hause, kommt ins Haus und
pinkelt einfach
in den Hauseingang. Seine ganze Familie kommt, die Treppe runter, was geht hier ab? Und dann hält er seine Rede von wegen, dass ihm die Familie scheißegal ist. Die haben ihn immer zurückgehalten und dass er mit jedem ficken kann, mit dem er will. Und verpisst sich dann einfach. Das ist Care, okay? Das ist Care. Und mehr ist diesem Mann nicht zu sagen. Er ist Garbage. Und all das hat natürlich Nate mehr oder weniger beeinflusst. Einfach klar kannte er nicht die Innings of Cal's Life, aber dieses Video hat gereicht. Ja, 10 Jahre, der jetzt guckt. Und das Ding ist halt.
Er hat sich dann auch das Ding, er ist nicht nur auf ein Video gestoßen, er ist auf den gesamten Stash.
Ah, stimmt.
Und dann hat er sich die regelmäßig auch angeschaut.
Mhm. Ja, okay.
So.
Okay.
Und das hat es dann auch natürlich nochmal für ihn nochmal schlimmer gemacht. Ja. Genau.
Für ihn schlimmer gemacht. Ein Kind, was literally pornografisches Material
von seinem Vater angeht. Ja, okay, ich meine, gut. Ich weiß, ich will es jetzt auch nicht so bewerten, von wegen, es ist grundsätzlich schlimm. Aber wenn du halt gar keinen Bezug... Ich meine, klar, bin ich jetzt dafür, dass 10-jährige Kinder Pornos angucken? Nein, obviously nicht. Aber wenn du weißt, dass es irgendwie in irgendeiner Freiheit geschieht und in deiner Familie das zum Beispiel freier ist, okay.
Ja,
aber wenn es halt etwas so Geheimgehaltenes, Verstecktes ist und so, dann ist es natürlich ein Problem. Vor allem, wenn du vorher noch nie mit Sex in Berührung kommst, weil du nicht mal weißt, was Sex ist. Alle Leute sagen dir in Schule, Kindergarten, Eltern sagen dir, oh, man muss sich lieben und es sind Mann und Frau und dann machen sie ein Baby. Das ist ja meistens so.
Ja, klar, aber ich würde nicht nur sagen, dass es schlimm für ihn ist. Also, I don't know.
Ich möchte auch nicht, dass meine Kinder mich da sexen sehen. Gar keinen Fall.
Und vor allen Dingen
I guess, aber ich meine in raunchy Motels
und so. Und auch nicht in einem Blümchen-Sex-Kontext.
Ja, das ist halt das Problem. Sorry. Ja, ich meine, das ist grundsätzlich das Problem. Ich meine,
Kinder sind mental dafür noch nicht bereit.
Exactly.
So. Deswegen, I'm sorry, also für mich persönlich.
Das kann ich alles nachvollziehen, so. Ich will jetzt nicht so ganz harsch, ich will die Situation so, wie das gelaufen ist und was Nate gesehen hat und so, das ist etwas, das ich super harsch bewerte. Mhm. Grundsätzlich Sex zu sehen ist eine
andere
Sache.
Aber davon reden aber dann auch nicht. Ja, okay, ich rede von pornografischem Material. Ja, okay, also, gut, das war's. Also, wenn er jetzt so seine Eltern aus Versehen in einem Trailer bumsen sieht oder so, okay, ja, blöd gelaufen. Aber so. Aber
ja, okay, in dem dann Fall. Ist, ja, gut. So. Okay, dann sind wir auf einem.
Ja, gut. Sind wir. Okay, wo war ich jetzt?
Ja, dann, ja genau, weil ich nur aufgeklärt habe, dass Nate sich das halt regelmäßig angeschaut hat.
Das Ding ist,
wenn der Vater nicht da war.
Dass es bei Nate so einiges kaputt gemacht hat, bestimmt, mental, ist verständlich. Ich weiß nur nicht, also ist dieses Ding wieder von, das sind die Gründe, sie rechtfertigen aber nicht das Verhalten einer Person. So, ne? Weil Nate eben, wie gesagt, er hat dann sehr, sehr bestimmte Regeln für sich, wie zum Beispiel Mädels sein müssen. Er ist auch sehr fokussiert auf Mädels, also Jungs sind gar kein Thema, aber er hat ein bisschen so ein Ding, wo er immer die Penisse von anderen Typen anguckt und obsessed darüber. So, ne? Und wie gesagt, Maddie muss bestimmt ein bestimmtes Verhalten haben, muss bestimmt aussehen. Beispielsweise dürfen die Mädels nie behaart sein. Nicht ein einziges Haar darf irgendwo sein, also auf dem Kopf oder so. Und
Augenbrauen.
Und Augenbrauen, genau. Da wo das Patriarchat Haare ästhetisch findet, basically. Ja. Und wie gesagt, er hat diese ganz, ganz particular ways of doing things und alles muss genauso laufen. Wenn es nicht so läuft, kriegt er basically einen Wutanfall und rastet aus und muss Leute schlagen, was auch immer. Er rastet einfach aus. Ja, for no goddamn reason. Also naja.
Also for some.
Genau, nach außen hin for no goddamn reason, weil warum müssen Leute jetzt verkloppt werden?
Genau.
Irgendein Typ, mit dem Maddie mal geschrieben hatte eben, ich glaube, es war so.
Maddie wollte ihn eifersüchtig machen.
Das war so ein College-Boy, glaube ich auch. Und er wusste aber auch nicht, dass Maddie so jung ist. Aber sie hatten keinen Sex. Und dann war er so, oh mein Gott, nee, lieber, also auf gar keinen Fall und dieses jenes. Und dann ist halt Nate da aufgekreuzt bei dem Typen.
Wirklich, aber nee, sag mal bitte, erklär, wie aufgekreuzt, weil es war gruselig. Er sitzt plötzlich in der Wohnung des Typen.
Ach so.
Ja, er hat sich irgendwie einen Schlüssel besorgt, eingebrochen.
Ja, ein
sitzt da einfach rein, der Highschool-Boy kommt in seine Wohnung, Nate sitzt da im Dunkeln, steht auf und verprügelt den erstmal.
Wirklich.
Windel, weich, blau-grün.
Fast kurz vorm Koma geprügelt, so dann hat er ihn geschlagen.
Hat er dann auch noch den Krankenwagen gerufen für ihn?
Das kann sein. Und ihm irgendwas gedroht, keine Ahnung. Also irgendwie muss er ja auch hinkriegen, dass der Typ dann nicht sagt, der hat mich verkloppt.
Genau.
Ah, stimmt, er hat dann gesagt, dann erzähle ich, dass du ein Pedo bist und Statutory Rape betreibst oder so. Ja, wie gesagt, er hat nie mit Maddie geschlafen, aber anywho. Und dann eben kam der Incident, wo er Maddie wirkt. Okay, Maddie.
Bei Maddie im Besch.
Junges Girl. Weißt du, es vielleicht nicht besser, ich versuche ihn zu schützen, behaupte, dass es nicht war. Die versuchen es eben auf diesen College Boy abzuwälzen. Ja.
Und ihm anzuhängen.
Jules war so, not on my watch. Nate so, ich habe aber das Video von dir. Und dann werde ich behaupten, dass es, kannst du dafür geahndet werden? Und basically, es war fast eine Drohung so, du bist trans, die glaubt dann eh keiner.
Ja, es war so nach dem Motto, ich stelle dann irgendwie so Szenen aus dem Video ins Netz und dann ist es Child
Pornography. Dann hast du Child Pornography verbreitet irgendwie so. Ich denke mir so,
Ich hätte ins Law geguckt.
Stimmt das? Wirklich. Aber sie hatte Schiss.
Ich hatte auch Schiss vor ihm.
Ist zur Polizei gegangen, war so, der College Boy hat sie.
Der College Boy wurde geahndet. Ja,
somebody free this boy.
Du wirst windelweich geprügelt und dann kommst du direkt ins Knast danach.
Free this man! Tut mir im Herzen weh, wirklich. Er sitzt in so Knast, zwei Staffel, keiner erwähnt ihn mehr.
Hashtag,
free the College Boy, I don't fucking know, sein Name ist egal. Das fand ich. Erstens Jules, dann der Coach sein Leben ist ruiniert.
Nate kann so viel Energie für andere sagen. Er sitzt und plottet sowas.
Anstatt einen Therapeuten, einen Psychologen zu finden, der ihm helfen kann. Anywho, die ganze Familie war glücklich, als Carl weg war. Ja? Und dann muss ich sagen.
Deine Mutter ist krank.
Aber alle Eltern
sind krank. Seine Mutter ist krank.
Außer Ruths Mutter.
Ich sag noch so, ich finde es gut, dass du sie ein bisschen gewürgt hast und so. Als sie da zusammensaßen, you need to choke it out a bit. So.
Ah, stimmt, in der zweiten Staffel.
Ja.
Vor allem, Nate war so, hab ich gar nicht.
Er so, come on, tell me, ich weiß es doch, ich kenn dich. Ich glaube, wir kennen doch meinen Sohn.
Erstens denkst du, deine Eltern sind dumm. Zweitens, was ist falsch mit dir, Mutter?
Sie ist krank.
Krank. Ganze Familie ist krank. Man muss gar nicht wundern, warum Nate so rausgekommen ist. Ne? Und ich muss sagen, ich hatte auch ein bisschen Sympathie mit Nate, als dann dieser Traum.
Dieser Traum? Als sie dann im Theater.
Nee, du siehst nur diese Szene. Du weißt, ist es ein Traum oder nicht? Oder du siehst Nate, wie er mit Maddie da steht. Cassie liegt auf ihm. Dann siehst du, wie er mit Maddie da steht. Dann kommt halt ein Girl auf ihn zu. Das ist aber nicht Maddie, sondern Jules. Und dann siehst du, wie Nate bauchlinks auf dem Bett
liegt. Ah ja, das meine ich. Das
und kehrt sich um drauf.
Das war doch, als sie im Theater saßen.
Ach so.
Da kam es nämlich, diese
Sequenz. Ah ja, genau. Was war anscheinend...
Und dann dachte ich, was ist Realität, was ist Traum?
Genau.
Ich war so irritiert.
Aber als Kerl da oben lag, da war ich, das kann ich, das ist nicht echt so.
Du sollst Kerl jetzt noch an seinen eigenen...
Aber das ist der Schaden,
ja, das Kerl ist natürlich hinterlassen
hat, bei dem Jungen verursacht hat. So, ne? Und da musste ich ehrlich sagen, was soll ich sagen? Dann hinterher stellt sich raus am Ende, dass Nate fast jede Nacht diesen Traum hat. Ja? Und überleg mal, also Nate ist jetzt irgendwie 17. Das heißt, als diese Träume anfangen, war er noch ein kleiner Junge. So hat er sich dann vorgestellt.
Oh.
Und... Das erste Mal, dass Nate was Richtiges gemacht hat, außer das Video, die CD, also die Aufnahme von Jules, hat er Jules zurückgegeben. Das kann sie machen, was sie will damit, zerstören zum Beispiel.
Das ist das Einzige, was er richtig gemacht hat.
Aber wie und er sich die CD, Polizei anzurufen.
Aber wie er sich die CD geholt hat.
Krank.
Bist du krank? Geht's dir gut? Wirklich, geht's dir gut? Und als er noch eine Träne vergossen hat, mit der Bombe, ich war so, ich hab wollte schreien.
Tschack.
Immer so, ksch, ksch.
Vor allen Dingen,
ich wollte da schreien.
War eine Kugel drin, ne?
Ich glaube, da war keine Kugel drin. Ich dachte, zuerst da war eine Kugel drin, ne? Aber dann im
Auto.
Er hat
so getan.
Ja. Und sie kauert da. Und deswegen bin ich auch sauer, dass sie Maddie nicht noch mehr dass sie Maddie nicht noch mehr Raum gegeben haben in der Staffel.
Weil emotional damage, Mann.
Was hat sie durchgemacht? Vor allem, sie hat erst angefangen, so krass zu weinen.
Als er die Kamera wegen sich gerissen hat.
Ich hätte gesagt, kill yourself, kill yourself.
Ey.
Kill yourself then. Was soll ich machen?
Was soll ich machen? Naja, die CD einfach geben.
Du liegst auf mir drauf. Hast deine Knarre auf dich gerichtet, um mir zu drohen, um von mir die CD zu bekommen. Er sagt, du kriegst die CD nicht, verpiss dich. Aber okay, gut.
Naja, gut. Also auf der anderen Seite bin ich so, Gott sei Dank hat er die CD aufgeknöpft, aber nicht so. Nicht so.
Was das bei ihr hinterlassen hat.
Wirklich.
Sie ist durch, sie ist für das Schuljahr durchgewiesen.
Durch.
Deine beste Freundin.
Aber wenigstens...
Dein Ex, den du liebst, geliebt hast.
Und wenigstens war das ihr Final Straw und Nate ist abgehakt für
also
sie.
Also das, was sie am Ende zu Cassie gesagt hat, hatte ich das Gefühl, ist das Final Straw.
Ja.
Von wegen, the cycle begins.
Viel Spaß damit.
So, aber...
Ja, yeah, you can have him.
Ich hoffe, das ist wirklich vorbei, because...
Das, also wie man sieht, über Nate kann man sich wirklich den Mund fusselig reden, leider Gottes, ne?
Und auf der einen Seite würdest du natürlich bei allen Charakteren irgendwie so ein bisschen, weil alle haben ihre Hintergründe, alle haben irgendwie ihre Motivation, alle sind irgendwie ein bisschen gestört durch Dinge, die passiert sind im Leben und du willst halt, du hast auch ein bisschen Empathie bis zu einem gewissen Grad für jede Person. Auf einer Seite denkst du dir, muss man so handeln? Muss
ja, das so auf jeden sein? Fall. Auf jeden Fall. Und wirklich ein großer Applaus zu Jake Elordi. Du bist anscheinend auch den ganzen Tag in deinem Acting-Game, weil Nate ist wirklich unlikable.
Ich hoffe, Jacob Elordi.
Jacob Elordi.
Kriegt mal bald eine andere Rolle. So,
ja, klar.
Immer irgendwelche Arschlöcher.
Ja.
So
er sagt ja auch ständig. Und er hat auch das ist ja oft das Ding mit diesen jungen Typen, die relativ groß und breit sind.
Ja,
die
so
Typecasting. Fangen ja dann irgendwann auf, hören ja dann, also die hören nicht auf zu essen, aber die worken zum Beispiel gar nicht mehr auf, out, weil sie Angst haben, immer diese so scheiß Rollen zu kriegen, diese Jogrollen. Und wie gesagt, er ist ein krasser Schauspieler, deswegen ich würde es ihm gönnen, so, ne? Gib ihm mal was Neues. Gib ihm mal was Sensitive vielleicht.
Ja.
Ich glaube, das trifft auch ehrlich
Timothée
gesagt.
Timothée Chalamet kann immer dieses Sensitive.
Ja, weil er ein Spargelboy ist.
Und dann muss Jacob Elordi mal sowas spielen.
Ja.
Weil immer, wenn ich Jacob Elordi sehe, wäre ich sauer.
Oh!
Aber er hat auch so kleine Lippen und so. Ich weiß, also ich meine, er sieht jetzt nicht scheiße aus, aber
es
ist
schon
jetzt.
Hübsch, also
wenn ich ihn küssen würde, wären meine Lippen so ganz.
Mann!
Gar kein Fall.
Ja, aber wie gesagt, also. Ich finde, wie du schon sagst, es wird interessant, wie die dritte Staffel, also erstens Sam Levinson, please get a writer's room.
Wenn die dritte Staffel so ähnlich ist wie die zweite Staffel, dann ist es vorbei.
Ehrlich gesagt, ich hätte nichts dagegen, wenn die dritte Staffel einfach die letzte ist.
Weil, so. Come on now.
Aber ja, ich bin gespannt auf die Dynamik von Jake und, nicht Jake, Nate und Jules. Dazu muss man noch mal ein kleines Side Note. Ich will jetzt nicht komplett wieder zurückspringen auf Charakterbeschreibung, aber Jules und Nate hatten eben, ist deren erster Berührungspunkt war als
so eine virtuelle.
Nee, war als Nate irgendwas Dummes zu ihr gesagt hat auf einer Party und sie dann ein Messer genommen hat und sagt, trau dich und er richtig gepussied out ist. Ja?
Das war deren erste Begegnung. Ja.
Also es war deren erste richtige Begegnung. Ich glaube, er hatte schon das Video da gesehen gehabt.
Ja, das auf jeden Fall. Und er hatte mit ihr auch schon Kontakt über diese Dating-App.
Das kam danach. Das war ein bisschen das Incentive.
What?
Ja. Habe ich auch letztens erst in irgendeinem Video.
Sie?
Ja. Das war sein Incentive. So, sie hat ihn jetzt vor allem bloßgestellt.
Wow. Lemmy. Das wollte er sie.
Ja. Weil er hat das Video zwar gesehen, aber er hat jetzt nicht gedacht so, oh. Also ich glaube, er war schon klar, dass dein Vater der Komische ist. Aber er war so, du bist frech zu mir? Okay. Lass mich dein Leben ruinieren, eben. Und hat eine virtuelle Beziehung mit ihm. Er hat sie gecatfished. Die hatten wochenlang süßen Austausch. Das Interessante war halt, dass du irgendwann gemerkt hast, dass Nate das sich nicht ausgedacht hat. Ne? Ja. Da war irgendwas Tieferes. Und dann sagt er es auch in der zweiten Staffel, als er ihr das übergibt. So das, was ich gefühlt habe, das war echt so. Ne? Heißt nicht, dass sie zusammenkommen müssen. Okay?
Wenn die zusammenkommen,
dann aber ich fand das interessant und ich mochte das auch, dass sie eben diesen kleinen Talk hatten.
Ja.
Für mich reicht das auch. Also für mich sind die jetzt auf einer guten Page. Mhm. Die können sich Hallo im Gang sagen jetzt. Mhm. So, also.
Das stimmt.
Was?
Okay, kommen wir nun zu ein paar Side-Characters. Weil über eine Sache wollte ich nochmal reden. Da habe ich nämlich im Podcast gehört. Nee. Also, das kommt danach. Aber über Ruths Familie.
Oh.
Weil Ruths Mutter ist schwarz.
Mhm.
Ruths Vater ist weiß, Ruths Vater ist verstorben. Mhm. Hatten wir jetzt alles schon geklärt. Viele schwarze Menschen haben sich gefragt, warum Ruths Familiendynamik so aussieht, wie sie aussieht.
Mhm.
Weil die meisten schwarzen Familien sind ja community-based. Das heißt, sie haben immer halt andere Leute, die halt auch in and out sind.
Mhm.
Ein Onkel, eine Tante. Mhm. Ob es jetzt nun Blutsverwandte sind oder nicht. Aber es halt immer irgendwelche Familienmitglieder da sind.
Mhm.
Warum hat die Mutter keine weiteren Familienmitglieder, mit denen sie sich austauscht, zum Beispiel. So, und die Frage ist, weil zum Beispiel in so einem Fall, wenn eine Person stark drogenabhängig ist und in der Familie nicht damit, also in der Nuklearfamilie nicht damit richtig umgegangen werden kann oder nicht so genug Zuwendung der Person gegeben werden kann, wird dann zum Beispiel, kommt die Schwester zum Beispiel, jetzt Gia, käme dann nämlich zu einer Tante, zu der Oma oder so, damit man auch Gia nicht diesen ganzen Dingen aussetzt, sondern dass sie halt erstmal woanders ist, mit den Cousinen rum, whatever, und so da ihr Leben genießt oder genießt. In Anführungszeichen. Ja. Aber dass sie halt weg von Geschehen ist, dass man sie dann sozusagen schützt oder dass man Wu irgendwo hinschicken würde zu strengeren Familienmitgliedern oder sonstiges.
Ja,
und viele haben gesagt, ob das halt ein Ding des Writings ist, also ein Fehler von Sam Levinson, sich nicht genug mit solchen Strukturen und Familiendynamiken auseinanderzusetzen, weil es ist more likely, dass eine weiße Familie so vielleicht handeln würde, wie das gezeigt wird, aber dass eine schwarze Familie meistens anders damit umgehen würde. Und vor allem, wenn die Familie so umgeht, wie es jetzt auch gezeigt wird, warum das so ist.
Okay,
ob die Mutter zum Beispiel zerstritten ist mit einem aus diesen Gründen oder sonstiges, so dass das halt irgendwie als Hintergrund erklärt wird oder so.
Also es ist definitiv ein Fehler vom Writing, weil also diese Sachen, also zumindest von der ersten Staffel, erste Folge, was auch immer, sind so ein bisschen sehr, sehr, sehr loosely based, glaube ich, an
seine eigenen Stories.
Also Rue war geplant, ein weißer Junge zu sein.
Mhm. Aber sie ein bisschen Diversity und Inclusion.
Anscheinend hat sie es so krass vorgesprochen, dass sie
war.
So. Ja, ich meine, schau sie an.
Also ich meine, abgesehen davon, aber.
Ja, genau. Das ist auf jeden Fall erstmal ein Fehler vom Writing so. Deswegen, glaube ich, kann man da gar nicht so wild abweichen. Jetzt müsste er eine ganz komplette neue Story schreiben. Dann müsste er auch, ehrlich gesagt, schwarze Writer oder Showmakers reinbringen.
Mhm.
So, ne? Auf der anderen Seite gibt es sicherlich andere, also gibt es verschiedene Gründe. Also man muss natürlich auch bedenken, Rue ist mixed. Sie hat, also ihr Vater ist weiß. Es ist jetzt nicht nur dieses Ding von Mama und Papa sind schwarz und deswegen sind dieselben Dynamiken auf beiden Seiten.
Ja.
Und wer weiß vielleicht, ob die da hingezogen sind. I don't fucking know.
Aber meistens ist es schon, dass wenn eine Person dann verstirbt, vor allem wenn die Mutter schwarz ist und ihr Mann ist verstorben, dass halt andere Familienmitglieder kommen und sagen, wir müssen da, weil die Familie bricht auseinander und wir wollen nicht, dass die Familie auseinanderbricht und deswegen wollen wir wie Pflaster da sein.
Vielleicht sind sie zerstritten dann.
Und das muss jetzt auch nicht irgendwie super lang oder so ausgemacht werden, aber so, damit wir verstehen, warum ist die Familie so, wie sie ist.
Ja, das stimmt.
Weil sie agiert ganz genau gleich wie die weißen Familien. Und es ist oftmals
ich finde, es eigentlich ist immer nicht noch, der Fall. Ich finde, es ist immer noch Platz, sowas in die dritte Staffel mit einzubringen, aber...
very late.
We shall see.
So. Some people are talking. Take notes.
Take notes. We are giving you help. We can come into your writing
room. A lot of people are talking. The writing is not writing.
Not always. But
wirklich.
Alles, all in all habe ich die zweite Staffel aber trotzdem sehr enjoyed. Die erste war iconic, muss man einfach so sagen. Aber die zweite Staffel, ich habe sie enjoyed. Es waren zu viele Fehler drin, aber ich glaube, was ich enjoyed habe, und so bin ich mag Messiness. Ich mag sonst ein Big, meinte ich auch bei You, es war so viel Mess, I live for it. I was living.
Wirklich, und ja, das stimmt, du hast recht. Ich finde natürlich, beim Writing müssen ein paar Dinge ein bisschen geschickter, ein bisschen schlauer geschrieben werden, die halt ein bisschen plotmäßig Sinn machen, aber ich gucke jetzt auch nicht TV oder so, um über mein echtes Leben danach. Genau. Ich will keine Parallelen eigentlich zu meinem echten Leben ziehen. Ich möchte, ich sag's jedes Mal, mein Ding an Sachen gucken ist Escapism. Mhm. Wenn es jetzt, ich meine, es können auch reale Dinge sein, die im Leben anderer passieren oder so. So ist es jetzt nicht. Ich meine, ich will jetzt nicht nur Sachen gucken, wo Leute in 3000 von Now in Space nur sind. Aber ich will halt irgendwo mitgenommen werden und das stimmt, ich will ins Mess mitgenommen werden. Und Euphoria ist sehr problematisch in vielen Sachen, aber das Leben ist halt einfach so. Dinge muss man halt auch manchmal ein bisschen nuancierter betrachten und manchmal sind Sachen problematisch und wir können darauf hoffen, dass es dann besser wird mit den nächsten Staffeln oder mit der nächsten Staffel. Aber es gibt noch zwei Sachen, über die ich sprechen wollte. Einmal über Sex in Euphoria und dann einmal über Dominic Pike. Because, warum bist du da? Und das Ding mit Dominic Pike ist, er sollte eigentlich schon in der ersten Staffel dabei sein. Und dann haben die, ja, weiß ich nicht, und dann haben die halt sozusagen wieder, ich weiß nicht, ob die ihn reingeschrieben, aber rausgeschrieben haben oder so, und er meinte, ich glaube, Sam hat ihn dann nochmal angesprochen und meinte so, ey, wir hätten jetzt Platz für dich, basically.
Ich glaube, Sam, ich habe das Gefühl, ich kenne den Mann nicht, ja, aber ich habe das Gefühl, er geht auch viel über Sympathien, vibe ich mit den Leuten, finde ich die cool, ah ja, dann mache ich die, nein.
Und er geht viel über, weil ich meine, da war ja auch diese Adult Actor, die mit den großen Lippen, Porno-Darstellerin, die hat er ja auch, glaube ich, die hat er reingeholt, weil sie hat eine Sexparodie, also eine Parodie gedreht und hat Cassie gespielt in dieser Parodie. Und Parodie. Ja, Parodie in ganz großen Anführungsstrichen. Und dann hat er sie angeschrieben auf Instagram, meinte so, ey, hast du Bock? Und ich glaube, er geht sehr viel nach, und das ist, glaube ich, warum was seinem Writing halt auch messy macht, er geht sehr nach Ästhetik, was gerade in ist und so. Deswegen holt er sich dann Leute rein, die Millionen Follower haben oder über die gerade gesprochen wird oder sonstiges, weil ich meine, Dominic Pike ist Sänger und er ist...
Up and coming, was Gen Z angeht.
Genau, und so. Die jungen Leute lieben ihn. Ja. Und er ist jetzt plötzlich da drin.
Die edgy Leute,
Keiner weiß warum. Er hat dem Plot nichts gegeben. Die Zeit, die er da verbracht hat, hätten die Maddie zum Beispiel geben können. Cat geben können.
Da war auch ein Unneed, dass man irgendwie Jules da wieder in so ein komisches...
Und Jules und Rue wären so oder so auseinandergekommen. Die brauchen nicht noch so ein Triangel-Ding. Vor allem mit einer Person, die nichts, wirklich, was ist deine Story? Nichts aussagen. Was hast du gespielt? Nix.
Ein Enabler hat er gespielt.
Ja, abgesehen davon. Aber sein Charakter war weder charmant noch wirklich kacke oder so. Nichts mitfühlendes.
Er ist hübsch. So,
ja,
aber
das war's. Cute, das war's.
Und Mina Lee meinte auch da so, dass, also und da würde ich sagen, also ich weiß mal auf die anderen Klassenkameraden von Rue, aber er nimmt einfach casually Heroin, alles Mögliche und er ist fein.
Und er ist fein?
Fine as fuck. Sitzt im Auditorium, guckt sich ein Stück an. Wahrscheinlich high.
Da liegt eine Line im Bad, immer einfach...
Ja.
We're picking and choosing now, wann wir drogenabhängig sind.
Aber ich glaube... Ja, und das Ding ist halt, ist er in der nächsten Staffel dabei, weil für mich klang es wie eine Schleife.
Ja, er soll raus.
Ist fertig.
Er hat diese 4 Minuten gesungen.
Song für sie gesungen, sie meint, wir können keine
Freunde
sein. Wir
mussten cringig dabei sein und es zusehen.
Ja.
Das hat mich erinnert, der Song,
erste Minute war so,
so wie ich gefühlt habe, als der Song gespielt wurde, war wie bei Love is Blind, als Sal mit seiner Ukulele gesungen hat vor Mallory. Genau so habe ich mich gefühlt. Und dann haben sie halt auch immer so zwischengeschootet zwischen den Gesichtern.
Und sie sind so,
genau so habe ich mich gefühlt. I hated it.
Ja, Mann.
Aus tiefstem Herzen. Ja. 4 fucking Minuten. Mhm. Wir hätten diese 4 fucking Minuten auch für das Theaterstück investieren können.
Wirklich. Das Theaterstück war iconic. Und ich muss sagen, Cassies und Lexis Mutter in dem... wie sie ausgerastet ist. Wie sie Ethan so gefeiert süß. Hat. Ich hab's geliebt.
Aber ich muss sagen, also inhaltlich, jetzt nicht von außen betrachtet, Lexi hat Schläge verdient. Dafür, stell mal vor, du sitzt da und jemand depickt dein Leben vor der ganzen Schule. Sie hat Schläge verdient.
Sie hat Schläge von Cassie verdient. Ich glaube, die anderen waren ein bisschen okay damit. Die waren irritated, aber danach haben sie mitgezogen.
Okay, gut, aber...
Von Cassie hat sie Schläge verdient. Und ja, also ich meine, das war ja auch ein Ding, dass Leute sagen, dass, oh mein Gott, sie war eine Verrückte auf der Bühne und so. Und manche sagen, nee, sie war berechtigt in ihrer Wut. Sie war berechtigt in ihrer Wut.
Ja, Lexi?
Nee, Cassie war berechtigt
in ihrer Wut. Ja, sie war auf jeden Fall berechtigt in ihrer Wut.
Hätte sie auf die Bühne gehen müssen und rumschreien müssen und das Girl von dem... Nein, auf gar keinen Fall, weil sie hat sich nochmal zum Affen gemacht. Ne? Ja. Die hat ja einfach, sie wohnt mit ihrer Schwester zusammen. Wie teilt ein Zimmer? Wirklich in der Privacy of your room hättest du sie verkloppen können. Oder nicht?
Oder direkt nach dem Stück.
Ja.
Du hättest noch direkt nach dem Stück hochrennen können.
Alles gut. So,
Stück aber selbst, und dann stehst du da und wirst gechased.
Gegen die Wand geschmettert.
Oh, damn. Aber noch mein letztes, die Sexszenen. Oder Sex generell in Euphoria. I'm fucking tired. Weil das Ding ist auch, erstmal in der ersten Folge der zweiten Staffel, Nate und Cassie treffen aufeinander, fahren da am Bus rum, sie in einem Auto rum, sie steigt erstmal da über die Fenster so nach draußen.
Was ist, wenn der Pole kommt?
Ja.
Oberkörper weg.
Oder wenn der Wind zu krass ist und du wirst weggeschleudert. It's not fucking cute, it's sowas zu machen. Cute. Ist sie scheiße? Ich kann nicht sagen, sie sieht scheiße aus. Ja. Sich aus dem Fenster zu lehnen und...
Nee. Wobei ich fand das Plot... Also das, mich hat's gestört, aber ich fand's plot-driven. Ich fand's nicht schreiberisch dumm, weil Cassie ist einfach die Kandidatin, die auf so eine dumme Idee
kommt. Ja, das meine ich. Ne? Und dann, aber als sie im Badezimmer waren und da irgendwie Sex hatten, Nate und Cassie auf der Party... Mhm. Und Maddie an der Tür geklopft hat, weil sie pinkeln wollte. Und wir dann, ich weiß nicht, für mein Empfinden, 10 Minuten, Cassies Glocken, nur ihre Glocken, ihre Brüste im Bild hatten. Und Nates Gesicht davor. Und ich meine,
hätte... Und dann war dieser Komik, bei dieser Traumszene von ihm, wie die heiraten. Warum ist ihr Nippel in seinem Maul? Wofür war es jetzt nötig?
Wozu sind diese Sachen nötig? Ich weiß, wie Sex geht. Oh. Ich muss nicht sehen, wie SchauspielerInnen sich die ganze Zeit die Nippel ablecken und so. Und
ich habe gerade selber Schippers bekommen, wenn ich mir vorstelle, dass ich vielleicht irgendwann mal ein Ding jetzt und sagst, und jetzt nimmst du hier.
Warum? Zehn andere Leute, Kamerapersonen, RegisseurInnen, alle stehen um uns herum und wir müssen das mal. Es ist schön, aber was bringt es mir für den Plot? Ich habe verstanden, dass ihr Sex habt.
Vor allen Dingen gibt es doch auch...
Angeblich, wir wissen es natürlich nicht, weil wir sind natürlich nicht hinter den Kulissen mit den Leuten, aber ich meine, angeblich hat sich Sydney Sweeney auch darüber beschwert und hat gefragt, ob sie weniger Sexszenen haben kann oder weniger Nacktszenen. Weil du stehst einfach nur nackt rum. Ich meine, alleine auch schon die Kameraführung, ich meine, so schön das auch alles ist und so musikvideomäßig, wie das ist, die ganzen Mädchen, weil es sind Mädchen, die dargestellt werden, ob es jetzt Schauspielerinnen jetzt Frauen sind, ist eine andere Sache, werden die ganze Zeit aus dieser Male-Gaze-Perspektive gefilmt. Wir brauchen nicht noch irgendwie Nahaufnahmen hier, immer.
Chloe Cherry da in der letzten Szene, wo dann halt bevor die bevor das SWAT-Team reinkommt, hat die kürzeste Hose der Erde an. Und warum ist die Kamera mal auf der Höhe von ihrem Arsch, wenn es darum geht, dass sie versuchen, dass die Polizei die nicht hört?
Oder als sie nackt da stand, nur weil sie Pornodarstellerin ist, muss sie jetzt nicht im Kontext von HBO Euphoria da auch nackt sein. Wir gucken uns kein Porno an.
Und tatsächlich gab es auch das, dass sie. Sollte tatsächlich die erste Szene sein, die sie hat. Und dann hat aber der Typ, der ihr Freund spielt, meinte so, ey, mach doch. Also dann dadurch kam halt zuerst die Szene, wo sie dann mit Ruder sitzt und sie da voll labern und versucht, sich einen fit zu geben. Ja, ja. Sie hat sich nicht mal getraut, das alleine zu sagen, anscheinend.
Und das ist auch noch ein Problem. Deswegen frage ich, wo sind die Leute, die Consent Coordinators sind da? Weil das ist halt, ne, warum hören wir, dass die Frauen alle irgendwie ein Problem damit haben, so oft und auch auf diese Weise dargestellt zu werden?
Ein heimlicher Pervert ist.
Ist auch hundertprozentig. Was soll das? Und die Männer, also die Haupt, ich meine, wir haben jetzt auch viele Penisse gesehen und ich meine, die Serie wurde auch gepraised für Penisse, aber die Hauptdarsteller, die männlichen Körper, kriegen Prothesen. Die Prothese von Eric Dane, der Penis von Eric Dane war eine Penis.
War wirklich ein Penis.
Eine Prothese. War eine Penisprothese.
Ja.
Es war nicht sein echter Penis. Ja, okay, wenn es ein echter Penis wäre, okay, dann könnte ich es vielleicht aufwägen mit Cassies, mit Sting Sweeneys Brüsten, wenn sie auch consented hätte. Ihre Brüste, aber es sind ihre echten Brüste, die sie jedes Mal auspacken muss.
Du.
Vor allem, was gibt mir jetzt, dass ich ihre Brüste gesehen habe? Ja, ja. Ich weiß jetzt, wie ihre nackten Brüste aussehen, schön, aber was gibt's mir jetzt für den Plot?
Ja.
Nix. Dass Maddie an der Tür hämmert und ihre Brüste gang, 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 gang. Was gibt es mir?
Vor allen Dingen, Maddie steht draußen, du kannst jetzt dein Shirt hochziehen.
Und du hast auch ein Tube-Kleid an.
Nein, aber so zack,
aber Sam hat gesagt, nein, es ist schön, es ist richtig gut für die Kamera.
Wenn die Tür wackelt sie noch. Ja. Bom, bom, oder wie?
Und Nates Kopf ist noch da. Wir sehen nur Nates Kopf und die Brüste. Was gibt mir jetzt das für einen Inhalt? Weil Nate hätte auch sofort so machen können.
Ja, wirklich.
Zieh dich an.
Vor allem, was ist, wenn Maddie jetzt die Tür eintritt?
You deswegen. Best
pack those boobies back up.
Deswegen.
Naja.
Wow. Ich werde trotzdem die dritte Staffel gucken.
Die dritte Staffel ist nicht safe drin.
Weil I need to see, wie es weitergeht.
Ja. Vor allem mit dem Time Jump. Ich hätte mir gewünscht, dass sie in der dritten Staffel vielleicht thematisieren, wie Rue vielleicht in Menschenhandel verkauft wird.
Ja, ich war so sauer, als sie meinte, for the rest of the year. I was sober for the rest.
Gut für dich, Rue.
Sehr gut. Aber was ist mit dem Plot?
What about the drugs?
Was ist mit dem Plot? Vor allem, sie ist so ausgerastet, als ihre Mutter meinte, es ist down the drain.
Ja.
Flush down the drain.
The shookness in her eyes. Und dann sie dachte, ihr Leben ist vorbei.
Ja. Vor allem, du bist wirklich, es macht gar keinen Sinn, du bist gerade entkommen einem Trafficking-Ring und so, also unserer Theorie und so nach.
Ja? Die es auf dich abgesehen hat auch noch.
Nicht auf dich ab, die dich kennt, die weiß, wo du wohnst, die weiß, wer deine Leute sind.
Mhm.
Und dann sagst du, auf die End, bis zum End of the Year war ich sober? How is it possible? How? It's not making sense to me.
Okay, naja. Anywho, das waren unsere Rage Ryan über Euphoria. Wer es nicht geguckt hat, der kennt jetzt den ganzen Plot auf jeden Fall. Und wer dann noch nicht genug hat, guckt es euch an. Es ist sehenswert, es ist lohnenswert. Diese Folge ist wahrscheinlich auch eher für Leute, die es gesehen haben und sich dann privat mit aufregen. Gerne. Hast du irgendwelche Empfehlungen, die du...
Normani hat einen neuen Song rausgebracht.
Ich habe Armani verstanden.
Normani.
Ja,
fair. It's very nice. Damit ist sie schon auch bei Jimmy Kimmel oder Jimmy Fallon, bei eines der Jimmys aufgetreten. Das auf jeden Fall. Dann, ich habe jetzt die letzten Tage so Shy Girl gehört. Sehr gut. Dochi.
Shy Girl, die mit FKA, den Song?
Ja. Yeah. Der hat nämlich 2020 ein... Das habe ich damals schon gehört, aber ich bin jetzt wieder drauf gestoßen. Ja, und Candy Drip von Lucky Day.
Oh, habe ich noch nicht gehört.
Very nice.
Very nice. Ich habe keine besondere... Empfehlung, ich mache tatsächlich eine Empfehlung, die ich schon mal gemacht habe, und zwar von Moses Sumney. Gibt es ein Live-Album, aber.
Ooh.
Das heißt Live from Black Galatia. Okay. Und das ist das Album, wie heißt denn das nochmal? Das Album heißt Grey. Und viele Songs von Grey sind auf Live from Black Galatia drauf. Kann ich mir empfehlen. It's very nice, ist sehr gut, sehr, sehr gut instrumentalisiert. Das ist
kann ich mir vorstellen.
Toll.
Okay, thanks,
Guan.
Thanks, people.
See you soon.